Ah, ich habe das Ding an. Gut. Danke, lieber Kai. Lasst mich, bevor wir jetzt auch zur Predigt kommen, nochmal ins Gebet gehen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, danke, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen und uns unter dein Wort stellen dürfen, Herr. Danke, dass du ja einfach so ein wundervoller Herr bist, dass du uns hierher gebracht hast, vereint, zusammen, um dich zu loben, dir die Ehre zu geben, Herr. Und so bitte ich dich jetzt auch für die Zeit jetzt hier, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren für das, was kommt, Herr. Amen. Lieber Thomas, vielen Dank für die Schriftlesung. Aber bevor ich jetzt zu der Predigt komme, lasst mich noch mal ganz kurz den Zusammenhang erklären, von dem wir hier gehört haben. Wenn wir denn ein Kapitel zurückblättern, sehen wir, wie die neutestamentliche Gemeinde rasant unter der Kraft des Heiligen Geistes wächst. Da kommen Menschen zum Glauben, lassen sich taufen, erleben Heilung und werden zu Jüngern. Gott wirkt, und zwar gewaltig. Petrus und Johannes sind dort die Schlüsselpersonen in diesem beispiellosen Aufbruch, den Gott selbst geschenkt hat. Und in Apostelgeschichte 3 lesen wir davon, dass Petrus und Johannes sich auf den Weg zum Tempel gemacht haben, wo sie beten wollten. Während sie zum Tempel gingen, wie es ihre Gewohnheit war, steht in der Schrift, sahen sie einen Gelähmten am Tor sitzen. Er bettelte um Almosen. Wir kennen diese Geschichte, wir kennen sie alle. Petrus blieb stehen, sah ihn an und sagte: Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und im Namen von Jesu Christus, steh auf und geh. Und der Mann sprang auf, lobte den Herrn und lief umher. Und das, liebe Geschwister, sorgt dann doch schon mal für Aufsehen. Eine große Menschenmenge versammelte sich und Petrus nutzte diese Gelegenheit, um über Jesus und seine Auferstehung zu predigen. Aber die religiösen Führer, die Pharisäer, die sich gerade dort aufhielten, die waren alles andere als begeistert. Die waren regelrecht empört. Sie ließen Petrus und Johannes von der Tempelwache festnehmen und die beiden verbrachten die Nacht im Gefängnis. Am nächsten Morgen wurden sie dann dem Hohen Rat vorgeführt und wegen der Heilung des Gelähmten und ihrer Predigt auch noch verhört. Die Pharisäer fragten sie, durch welche Kraft, in welchem Namen oder in welcher Vollmacht habt ihr das getan? Und Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt halten wir kurz inne. Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, es wäre fatal zu denken, wir können unser Leben als Christen führen und Gottes Berufung erfüllen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, es ist kein Luxus. Er ist eine Notwendigkeit. Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er begann mutig, furchtlos den Namen und die Botschaft von Jesu zu verkünden. Und dann kommen wir schon zur Apostelgeschichte 4. Als sie sahen, wie furchtlos Petrus und Johannes sprachen, obwohl es einfache, ungebildete Männer waren, staunten sie. Sie erkannten, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Dieser Vers, liebe Geschwister, ist zu einem persönlichen Gebet für mich geworden. Ich bete ihn für mein eigenes Leben. Ich bete ihn für unser Team hier, unser Team in Wächtersbach. Ich bete für unsere Gemeinden. Ich bete ihn für den ganzen Leib Jesu Christi. Mein Wunsch ist es, dass jeder, der mit uns in Kontakt kommt, unsere Freunde, unsere Nachbarn und ja, sogar unsere Feinde, in uns eine Ähnlichkeit mit Jesus erkennen. dass unser Leben widerspiegelt, was Paulus in 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 beschreibt. Unser Leben soll ein lebendiger Brief sein, den alle Menschen lesen können. Ein Brief von Christus durch uns ausgefertigt, angefertigt, aber nicht durch Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Jesus sollte in unseren Worten erkennbar sein. Jesus sollte in unserer Haltung spürbar sein. Jesus sollte in unserem Handeln sichtbar sein. Wir sind seine lebendigen Briefe. Das heißt natürlich nicht, dass wir ihn in allen Eigenschaften und Wesenszügen perfekt widerspiegeln können. Das funktioniert nicht. Wir sind auch keine kleinen Götter hier auf der Erde, denn wir sind gefallene Sünder in einer gefallenen Welt. Denn solange wir hier auch auf der Erde atmen, solange uns in uns dieser Kampf zwischen unserer alten und unserer neuen Natur tobt, wird es unmöglich sein, ihm völlig gleich zu werden. Aber das darf uns nicht entmutigen oder uns davon abhalten, ihm immer ähnlicher werden zu wollen. Jeden Tag neu und ohne Blick auf die Vergangenheit sollte die tiefste Sehnsucht unseres Herzens sein, Gottes Berufung zu folgen und mehr in dieses Bild von Jesus Christus hineinzuwachsen. Und ich möchte heute zwei Bereiche aufzeigen, in denen wir uns bemühen sollten, Jesus ähnlicher zu werden. Zwei Worte: Furchtlosigkeit und Heiligkeit. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir als Gemeinde besonders in diesen beiden Bereichen Jesus ähnlicher werden. Zum einen in seiner Furchtlosigkeit. Wir brauchen den gleichen Freimut, den Jesus damals hatte. Erinnert ihr euch an seine allererste Predigt? Sie war kurz, aber furchtlos. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Und erinnert ihr euch an Lukas 4, als Jesus in seine Heimatstadt Nazareth kam? Er ging in die Synagoge, bekam die Schriftrolle gereicht, schlug sie an der Stelle in Jesaja auf, wo es heißt, und ich lese: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und dann schaute er die Menschen in dieser Runde an, die ihn seit seiner Kindheit kannten, und sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den Menschen, bei vielen Menschen, die Kinnlade ziemlich unten gehangen haben muss. Furchtlosigkeit. Als Jesus seinen Dienst begann, machte er keine Kompromisse. Er verwässerte die Wahrheit nicht. Menschenfurcht kannte er nicht. Er ließ sich nicht einschüchtern. Den Pharisäern sagte er offen: Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Und nannte sie weißgetünchte Gräber. Außen schön, aber von innen voll mit toten Gebeinen. Jesus suchte nicht nach Anerkennung. Er lebte für seinen Auftrag. Furchtlos stellte er sich den Dämonen und Besessenen entgegen. Durchbrach gesellschaftliche Normen. Berief Fischer zu seinen Jüngern. Berührte Aussätzige, aß mit Zöllnern, diente den schwarzen Schafen der Gesellschaft. Furchtlos sagte er zu dem Gelähmten: Steh auf und geh. Zum Blinden: Öffne deine Augen und sieh. Zum Toten: Steh auf und komm heraus. Zum Sturm: Schweig und sei still. Bis zum Schluss hatte er diese Furchtlosigkeit. Denn er legte sein Leben nicht für seine Freunde hin, sondern für seine Feinde. Für die Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz, ohne sich der Schande zu schämen. Er hat Hölle, Tod und Grab ein für allemal besiegt. Unser Jesus ist furchtlos. Aber woher kam denn diese Furchtlosigkeit? Er war nicht furchtlos, weil er Wunder tun konnte. Das bestimmt nicht. Jesus war furchtlos, weil er sich seiner Identität bewusst war. Er wusste, wer er war, und er wusste, welche Vollmacht er hatte. In Johannes 3 sagt Jesus: Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in die Hand gegeben. Und jetzt mal eine kurze Frage: Wisst ihr, was das Wort alles im Griechischen bedeutet? Es bedeutet alles. Einfach alles. Es fehlt nichts. Jesus wusste, dass der Vater ihm die Vollmacht gegeben hatte. Als er nach der Auferstehung kurz vor der Himmelfahrt mit seinen Jüngern auf dem Berg stand, gab er ihnen den Missionsauftrag und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun hin in meinem Namen, in meiner Kraft, in meiner Vollmacht und führt die Verkündigung der guten Nachricht weiter. Und der Apostel Paulus drückt es in 2. Korinther 5 so aus: Wir sind Botschafter von Christus hier auf Erden. Und als seine Botschafter sollten wir ihm auch in seiner Furchtlosigkeit ähneln. Er sollte Teil unserer Identität werden. Er sollte bestimmen, wie wir handeln. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Gemeinde Jesu sollte die furchtloseste Gemeinschaft auf diesem Planeten sein. Und in Sprüche 28,1 lesen wir: Der Gottesfürchtige ist furchtlos wie ein Löwe. Die Welt sehnt sich im Moment nach Furchtlosigkeit und Wahrheit. Die Menschen hungern nach jemandem, der die Wahrheit auch klar ausspricht, sich nicht versteckt und sich auch nicht davor scheut. Menschen sehnen sich nach Licht in der Finsternis, nach Klarheit im Chaos. Sie sehen sich nach jemandem, der die Wahrheit mutig ausspricht und auch für sie einsteht und sich nicht der Laune der Gesellschaft, unterdrücken lässt. Und wenn jemand diesen Mut haben sollte, dann wir, liebe Geschwister, niemand anderes. Wir sollten den Mut haben, die Gemeinde von Jesus Christus. Der Punkt ist, wisst ihr, es ist wirklich an der Zeit, dass die Gemeinde ihre wahre Identität wiederfindet. Wir sollen die Säule der Wahrheit in dieser Welt sein. Die Säule der Wahrheit, die genau an der Gabelung vom breiten Weg ins Verderben und dem schmalen Weg zum Leben steht. Um Menschen furchtlos zuzurufen: Lasst euch mit Gott versöhnen. Ohne Angst vor Druck, ohne Angst vor Zorn der Gesellschaft. Damals war Ahab der König von Israel, dem Nordreich, und er wandte sich an Josaphat, den König von Juda, dem Südreich: Komm mit mir in den Krieg gegen den König von Syrien, sprach er. Ich will ein Stück Land wieder zurückerobern. Josaphat willigte ein. Unter einer Bedingung: Frag zuerst, was der Herr dazu sagt. Also versammelte Ahab all seine Propheten. Diese Propheten wussten, dass sie ihren Job nur dann behielten, wenn sie sagten, was der König auch hören wollte. Wenn Ahab ein Bild für unsere Kultur ist, dann stünden diese professionellen Propheten vielleicht für manche christliche Leiter in unserer Gesellschaft, die lieber predigen, was Menschen hören wollen, was das Ohr kitzelt. als das, was Gott sagen will. Diese Propheten sagten Ahab Erfolg im Krieg voraus. Aber Josaphat hatte trotzdem noch ein ungutes Gefühl dabei. Er stellte die Frage, gibt es hier denn noch einen Propheten des Herrn? Ahabs Antwort sprach Bände. Und ehrlicherweise trifft sie ziemlich gut, wie die Welt und die menschliche Natur auf Gottes Wahrheit reagieren. Ja, es gibt da noch einen, aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich. Immer nur Unheil. Es ist der Prophet Micha. Als die anderen Propheten ihn holten und zum König brachten, sagten sie ihm, pass auf, was du jetzt sagst. Sag genau das, was wir gesagt haben. Sag nur Positives. Michas Antwort macht Mut. So wahr der Herr lebt, ich werde nur das sagen, was der Herr mir aufträgt. Das, liebe Geschwister, das ist Furchtlosigkeit. Und auch eine Furchtlosigkeit, für die Christen bekannt sein sollten. Die Furchtlosigkeit, das zu sagen, was Gott sagt, was er in seinem Wort gesagt hat. Alles, was wir tun, tun wir trotzdem in Liebe und Demut. Aber wir verwässern die Wahrheit nicht. Wir drehen und wenden die Bibel nicht so, dass sie etwas anderes aussagt. Furchtlosigkeit muss mit Liebe gepaart sein. Genauso wie Wahrheit Gnade braucht, braucht Furchtlosigkeit Liebe. Denn unser Ziel ist es nicht, Menschen zu verletzen, sondern ihre Herzen zu erreichen. Eins meiner wichtigsten Gebete in diesem Jahr für euch, für mich, für die Gemeinde Wächtersbach ist, dass wir Mut zur Wahrheit haben. Dass wir an der Wahrheit festhalten, auch wenn sie unpopulär ist, nicht gerade in den gesellschaftlichen Rahmen reinpasst. Dass wir mutig leben, dass wir lieben, dass wir beten, dass wir glauben und reden, selbst wenn es uns was kostet. Es ist leicht, sonntags Amen zu sagen. Aber wie leicht ist es, Amen zu sagen, wenn es uns etwas kostet? Denkt an Jesus, unseren Retter. Er hat mit großer Vollmacht und Furchtlosigkeit gelebt und gepredigt. Seine Furchtlosigkeit war getragen von einer göttlichen Heiligkeit und Reinheit. Als Christen sollte unser Ziel sein, ihm darin immer ähnlicher zu werden. Petrus erinnert die Christen an das, was Gott seinem Volk aufgetragen hat. Seid heilig, denn ich bin heilig. In der Nachfolge von Jesus ist Heiligkeit nicht bloß eine Option. Es ist ein Gebot. Paulus schreibt seinem Schützling Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 19, wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeiten fern. Das wissen wir. Und wir sehnen uns auch danach, ein heiliges Leben zu führen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie schnell und wie oft sind wir dabei, bestimmte Bereiche unseres Lebens davon auszunehmen? Der Psalmist betet, Herr, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Liebe Geschwister, unsere Werte prägen unser Herz. Unser Lebensstil sollte sich von dem der Welt um uns herum unterscheiden. Unsere Lebensführung sollte einwandfrei sein. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Ist das ein Auftrag, sündlos und perfekt zu sein? Nein, natürlich nicht. Wir tragen diesen Schatz, in zerbrechlichen Gefäßen, schrieb Paulus. Es geht darum, geistlich reifer zu werden. Wenn ich darin keine Fortschritte mache, wenn mein Leben noch genauso aussieht wie früher, wenn ich dieselben Sehnsüchte Prioritäten habe wie die Welt oder wenn ich Ausreden finde, um ein ungeistliches Denken oder Tun zu rechtfertigen, dann sollte ich wirklich mal darüber nachdenken und einmal gründlich in den Spiegel schauen. Ich sollte mit Gott ins Gespräch kommen und Rechenschaft vor Gott ablegen. Denn vor allem soll ich mich um Heiligkeit bemühen. Wenn Menschen mich dann sehen oder hören oder mir begegnen, können sie sagen, dieser Mensch war mit Jesus zusammen. Er kennt ihn. Drei Gründe gebe ich noch, warum Heiligkeit für uns so wichtig ist. Erstens, weil wir eines Tages vor Jesus stehen werden und Rechenschaft über unser Leben abgeben müssen. Über die Frage nach unserer Ähnlichkeit zu Jesus hat der große Prediger Charles Spurgeon eine Geschichte erzählt. Stellt euch in eurer geheiligten Fantasie vor, am Himmelstor sitzt ein Engel. Er lässt nur Menschen ein, deren Charaktereigenschaften mit denen unseres Herrn übereinstimmen. Es kommt ein Mann mit einer Krone herein. Du magst eine Krone haben, sagte der Engel. Das stimmt. Aber Kronen sind nicht das, was dich hier hineinbegleitet, was dir hier Eintritt gewährt. Ein anderer nähert sich, gekleidet in prächtige Gewänder, die Wissen und Einfluss erkennen lassen. Das mag wohl alles sehr wertvoll sein, sagte der Engel. Aber Gewänder und Wissen sind es nicht, die hier Zutritt gewähren. Jemand, der schön und anmutig wirkt, tritt heran. Das mag auf Erden vielleicht Eindruck machen, sagte der Engel. Aber Schönheit zählt hier nicht. Ein anderer kommt heran, der von Jubelgeschrei angekündigt wird und von Applaus begleitet wird. Aber der Engel sagt, das mag unter euch Menschen ganz bedeutsam sein, aber es gibt dir hier kein Anrecht auf Zutritt. Schließlich erscheint ein einfacher Mensch, arm, ungebildet, unbelesen. Und der Engel lächelt. Da ist Jesus wieder. Eine zweite Ausgabe von Jesus ist da. Komm herein, komm hinein in die Ewigkeit, in die ewige Herrlichkeit, denn du bist ihm ähnlich. Und Spurgeon fährt dann auch noch fort. Wer Christus ähnlich ist, gehört zu ihm. Wer es nicht ist, hat keinen Anteil am Erbe. Heiligkeit ist wichtig, weil wir eines Tages selbst vor Jesus stehen werden. Der zweite Grund, warum Heiligkeit wichtig ist. Wir repräsentieren Jesus hier auf der Erde. Wir sind seine Zeugen. Wir sind seine Botschafter. Paulus schreibt, Gott hat uns den Dienst der Versöhnung anvertraut, als ob er selbst durch uns die Menschen anflehen würde. Lasst euch mit Gott versöhnen. Aber wenn unser Leben sich nicht vom Leben der Menschen um uns herum unterscheidet, werden sie sagen, wozu brauche ich denn diese Versöhnung? Es kann um mich nicht so schlecht stehen, wenn mein Leben genauso aussieht wie deins. Und was ist unser Zeugnis denn dann überhaupt noch wert? Ich kann gar nicht mehr sagen, mit wie viel ich in den letzten 10 Jahren gesprochen habe, die ihren Glauben aufgegeben oder sich den Glauben sogar komplett dekonstruiert haben, weil ein unvollkommener Jesu-Nachfolger sie tatsächlich wirklich verletzt hat. Als Christen brauchen wir nicht noch mehr Skandale. Wir müssen heilig sein wie Jesus, müssen sein und denken wie er, in all seiner Demut und zu denen um uns herum sagen, folgt mir, so wie ich Christus folge. Erweckung geschieht nicht ohne Heiligkeit und unsere Welt braucht geistliche Erweckung. braucht eine geistliche Erneuerung. Sie braucht einen Spätregen, eine letzte große Ernte. Und wichtig ist, ganz wichtig ist, es kann keine politische Lösung dafür geben, für das, was in der Welt gerade momentan schiefläuft. Einen Ausweg gibt es nur, wenn Gott beschließt, durch seinen Heiligen Geist an diesen Ort zu kommen. Wir brauchen Erweckung, aber es gibt sie nicht ohne Heiligkeit. Jede Erweckung in der Geschichte war davon geprägt, dass Schuld erkannt worden ist und Buße getan wurde, dass Menschen umkehrten, zurück zu Gott. Und wollen wir denn nicht furchtloser werden? Wollen wir nicht selbst in der Heiligkeit wachsen? Dann müssen wir die Nähe von Jesus suchen. Wir finden ihn in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir finden ihn in seinem Wort. Wir finden ihn in der Anbetung. Wir finden ihn im Gebet. Wir finden ihn in der Stille. Denn es heißt, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Einer meiner geistlichen Vorbilder ist Henry Nouwen, ein niederländischer Priester. Er hat darüber geschrieben, wie Jesus sich immer wieder an einen einsamen Ort zurückzog, um Zeit mit dem Vater verbringen zu dürfen. Lange Zeit habe ich gedacht, Jesus hätte das getan, um wieder aufzutanken, um neue Kraft für seinen Dienst zu schöpfen. Aber Henry Nouwen hat eine andere Sicht darauf. Jesus zog sich zurück, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Nicht zur Stärkung für seinen Dienst, sondern weil genau das sein Dienst war. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Freunde, Geschwister, das ist das wichtigste Gebot von allen. Gott zu lieben mit alles, was wir sind und mit allem, was wir haben. Wir werden ihm ähnlicher und furchtloser und wir wachsen in seiner Heiligkeit, wenn wir uns Zeit ohne Eile in seiner Gegenwart nehmen. Zeit ohne Eile. Und das scheint es in der heutigen Zeit ja fast gar nicht mehr zu geben, oder? Wir sind so unter Strom. Wir haben immer so viel zu tun. Vieles lenkt uns ab und fordert auch unsere Aufmerksamkeit. Wann bist du zuletzt still geworden und hast einfach nur Zeit mit Gott verbracht? Um einfach nur mit ihm zu sein. Nicht um ihn etwas zu bitten oder anzuflehen, sondern einfach bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart. Ohne jede Gebetsliste. Und versteht mich da wirklich nicht falsch. Die Gebetslisten haben ihre Berechtigung. Aber in unserer rastlosen Welt brauchen wir Zeit ohne Eile mit ihm, in der wir einfach nur bei ihm sind. Im Laufe der Jahre habe ich Menschen kennengelernt, die mich durch ihre geistliche Tiefe sehr geprägt haben. Und Gott sehnt sich danach, dass du Zeit in seiner Gegenwart verbringst. Er wird dich bereichern. Er wird deiner Seele Frieden schenken. Und in der Stille wird Gott dir Weisheit schenken, die dein Herz braucht. Aber noch mehr, er wird dich dann auch verändern. Das ist ja das Wundervolle. Er wird dich verändern. Du wirst etwas von ihm in dir tragen, das andere Menschen auch spüren können. Also verschwende keine Zeit. Such seine Gegenwart. Amen.